philosophische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nicolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Christoph Raffelt, der viel über Weine und Getränke schreibt und spricht. Und wir freuen uns, dass er heute hier bei uns darüber spricht. Christoph, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Schön, dass du hier bist.
Ich mache ja seit längerer Zeit Podcasts, war aber noch nie als Gast in einer Sendung. Insofern ist es tatsächlich ein Novum. Ich schreibe, wie du sagst, über Wein seit 2007. Damals habe ich mehr schlecht als recht oder sehr einfach angefangen mit einem Blog. Das war ja so die Hochzeit der Blogs. Also habe ich mir einen Titel ausgesucht, der auf einem Loriot-Sketch basiert. Das Ganze heißt Original verkorkt. Gibt's auch immer noch. Und da habe ich dann einfach geschrieben und habe mich über diesen Blog professionalisiert, würde ich sagen. Die Weinleidenschaft war natürlich schon vorher da. 2012 habe ich dann mit Podcasts angefangen und gleichzeitig auch oder parallel ein paar Monate später auch angefangen, professionell über Wein zu schreiben. Ich habe dann 4 Jahre bei einem großen Weinhändler gearbeitet und mich 2016 selbstständig gemacht mit dem Büro für Wein und Kommunikation, wo ich eben tatsächlich meine Schreibe anbiete für Weinhändler, für Importeure, für Weingüter. Parallel dazu aber eben auch als an journalistischen Bereich arbeite für verschiedene Magazine. Damit habe ich auch schon vorher angefangen, so parallel so ein bisschen zur Arbeit. Und das ist eben ein Teil geworden meiner Arbeit. Und damit es nicht langweilig wird, habe ich noch ein paar Sachen mit dazugenommen so im Laufe der Zeit. Also ich gebe auch Fortbildungen, ich mache Masterclasses, ich organisiere auch Veranstaltungen. Und insofern ist es so ein ganzes Konglomerat an Dingen geworden, die alle aber irgendwie mit Wein zu tun haben, beziehungsweise mit vielleicht auch mit weinähnlichen Getränken, alle irgendwie mit Kulinarik zu tun haben. Und ja, das ist so ein bisschen das Ding.
Als ich so über deine ersten Texte gestolpert bin, fiel mir auf, dass du einen sehr eigenen Schreibcharakter hast. Also du bringst Sachen zum Klingen, die andere quasi erstmal nicht nennen. Ich finde, du schreibst sehr sinnlich über Wein und du schreibst detailliert, ohne ins Detail, also ohne Detail verliebt zu sein. Also du kriegst es hin, quasi Sachen der Tiefe zu geben, ohne sie beliebig werden zu lassen oder langweilig werden zu lassen. Du hast eine unglaubliche Nähe zu deinem Gegenstand, zu dem jeweiligen Wein oder zu dem Weingut. Wie wichtig ist für dich Sprache bei Weinbeschreibungen?
Für mich ist Sprache ein total sinnliches Element. Also ganz früh habe ich geschrieben, also ich meine jetzt nicht so die Gedichte, die man vielleicht mal mit 12, 13 schreibt, sondern ich habe wirklich auch längere Texte geschrieben als Jugendlicher und dann habe ich das irgendwann drangegeben, weil ich andere Sachen gemacht habe. Und bin dann über dieses Blog wieder so langsam zurückgekehrt und habe gemerkt, dass Sprache für mich eigentlich für mich einfach extrem wichtig ist und dass also Schreiben einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Ich habe lange Zeit als Grafikdesigner gearbeitet und das Visuelle war für mich auch schon immer wichtig, aber je mehr ich geschrieben habe, desto stärker ist mir klar geworden, dass das für mich einfach eine extrem wichtige Ausdrucksform ist und es immer für mich auch eine sinnliche tatsächlich Komponente hat. Also es ist, ich liebe es einfach tatsächlich, damit umzugehen.
Näherst du dich dann dem Geschmacklichen von Wein übers Schreiben auch an? Gibt es ein Wechselspiel für dich?
Ja, würde ich sagen. Schon ein Wechselspiel, ja.
Dann haben wir quasi, also dieses Wein beobachten in der Flasche, im Glas, das Riechen, das Schmecken, kommt dann das Schreiben oder kommt das Schreiben schon vorher?
Ich würde sagen, vielleicht ist es mal so, aber es ist schon eher erstmal das Riechen und das Schmecken.
Also erst die sinnlichen Eindrücke?
Schon erst die sinnlichen Eindrücke.
Die sich dann in der Sprache wiederfinden?
Ja, die sich dann in der Sprache wiederfinden, würde ich schon sagen, ja. Also sonst müsste ich das, was kommt, evozieren, und dann abgleichen mit dem, was tatsächlich kommt. Ja, in gewissem Maße. Aber ich gehe ja auch nicht ganz unbelegt an diese Weine ran. Also je nachdem, also in welchem Kontext ich dann Texte schreibe darüber, habe ich ja schon einiges im Zweifelsfall drumherum geschrieben. Und dann kommt vielleicht noch die sinnliche Komponente mit dazu. Ne?
Sind dir Weine untergekommen, die sprachlos machen?
Ja, schon. Also es gibt schon Weine, wo ich ja, wo das sprachliche Vermögen so ein bisschen aufhört. Ja. Und es gibt auch Weine, also zum vielleicht im negativen Sinne in gewisser Weise, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt anfange darüber zu schreiben, dann schreibe ich irgendwas, was ich schon zigmal geschrieben habe. Dann finde ich nicht den uniken Punkt von diesem Wein oder den Charakter. Und im positiven Sinne fehlen mir tatsächlich manchmal die Worte. Ja. Mhm. Ja, dass das irgendwie so gut ist, so eine Feinheit hat, so eine Balance hat, wie auch immer. Also wirklich einen eigenständigen Charakter, dass es schwer ist, in Worte zu fassen. Das kommt auch vor.
Und was machst du dann?
Ja, dann habe ich länger damit zu tun, würde ich sagen. Also ja, also wenn die Aufgabe ist, dazu Worte zu finden, tatsächlich, dann habe ich muss ich halt tatsächlich länger grübeln und ja, länger dran arbeiten.
Okay, also feilen. Du wartest auf den Moment,
dass er kommt. Ich meine, ich sag mal, wenn ich jetzt Weine professionell beschreibe, dann ist es meistens so, dass ich die Weine auch bei mir zu Hause oder im Büro habe und die Weine dann auch über 2-3 Tage verfolge, immer mal wieder probiere, weil sich Weine ja einfach auch wirklich entwickeln und dann habe ich auch ein bisschen Zeit, ja, darüber nachzudenken und die richtigen Worte
zu finden. Und kannst nochmal die Dimension Zeit aufmachen.
Ja, genau. Tatsächlich. Ja. Wenn es jetzt in einem anderen Kontext ist, wenn ich bei einer Verkostung bin oder so und hab nicht so viel Zeit dafür, dann ist es halt so, dann ist es im Zweifelsfall auch keine perfekte Weinbeschreibung natürlich. Ne? Abgesehen davon, dass die ja immer auch in gewissem Maße persönlich bleibt, aber dann sagt man, das Allgemeine oder das, wo ich sagen würde, das Grundsätzliche des Weines, das kriege ich dann schon auch vertextet. Und das andere ist dann der persönliche Teil dazu, der muss im Zweifelsfall dann auch gar nicht so sein.
Mhm. Wahrscheinlich ist das völlig unterschiedlich von Wein zu Wein, von Situation zu Situation, aber vielleicht gibt es auch Gemeinsamkeiten. Hast du eine Herangehensweise bei sowas? Du hast vor, einen Wein zu besprechen, du hast den möglicherweise vor dir stehen, wahrscheinlich sogar. Hast du eine Systematik oder kommt das einfach aus dir heraus geflossen und sortierst nur noch, was aus dir selbst kommt?
Ja, ich würde sagen, es ist eher so, das fließt so ein bisschen und ich sortiere es dann. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt auch lange Zeit so diese mehr oder weniger regelmäßig den Wein am Sonntag gemacht, im Podcast. Da stelle ich mir ja auch eine Flasche hin und dann ist es tatsächlich auch, ich mache den Samstag oder Sonntag auf und dann ist es auch ein spontanes Einlassen auf den Wein. Dann muss ich auch gucken, dass ich das in dieser Zeit so ein bisschen in Worte fasse. Es ist anders, als wenn ich jetzt 2-3 Tage tatsächlich Zeit habe, aber da ist es dann auch tatsächlich eine spontane Geschichte, ja, mich mit dem Wein auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann ja, fließt es hoffentlich.
Und du machst das ja schon eine ganze Zeit lang. Ne? Das heißt, du kannst dich ja wahrscheinlich auf deine Kreativität, deine Wortkreativität verlassen. Du trittst ja auch irgendwie in profilierten Podcasts auf und das ist ja dann auch eine Situation, wo das kommen muss dann in dem Moment.
Oder? Ja, das stimmt. Das muss schon kommen, aber es kommt nicht immer gleichmäßig natürlich. Also es gibt Tage, da bin ich gut drauf und Tage, da bin ich weniger gut drauf. Also insofern ist es natürlich also eine rein menschliche.
Ja. Da kann man sich wahrscheinlich dann auf seine Erfahrung verlassen.
Schon,
ja. Kannst du dich noch dran erinnern, wie dich der Wein wach geküsst hat? Also was so deine ersten Weinerfahrungen waren?
Ja, das ist tatsächlich ein Moment, den ich auch nicht vergessen werde. Also ich komme überhaupt nicht, also ich komme weder aus einer Weingegend noch aus einer wirklich weintrinkenden oder genießenden Familie. Ich musste mir das also selber in gewissem Maße erarbeiten oder so oder kennenlernen, diese Welt kennenlernen und es kam eigentlich übers Kochen. Also ich habe erst angefangen mit 18, 19 mich fürs Kochen zu interessieren und bin dann irgendwann tatsächlich in einen Getränkemarkt gegangen, der eine vergleichsweise gute Weinabteilung hatte, dachte ich damals so, und habe mir eine Flasche Wein gekauft. Das war eine Flasche Sebastiani Zinfandel aus Sonoma County. von der ich dachte, das würde vielleicht zu dem passen, was ich da zu kochen gedenke. Und das war der erste Wein mit Wow-Charakter. Ja, das ist irgendwie sehr cool, was da aus der Flasche kommt. Das war ja ein vergleichsweise einfacher Wein, aber gut gemacht. Und hatte eben so ganz viel eben an Frucht und Körper und Kraft, wie das so damals auch en vogue war oder ja längere Zeit en vogue war. Und das hat mich total abgeholt. Die zweite Flasche war tatsächlich dann schon eine Flasche Taylor's Late Bottled Vintage Port. Die haben damals noch mit weißer Schrift auf diese schwarzen Flaschen geschrieben, ne, für diesen LBV. Das habe ich dann gekauft, weil ich die Flasche halt sexy fand. Ne? Also ich bin halt eben auch ein visueller Mensch und ich habe auf jeden Fall lange Zeit auch Weine gekauft aufgrund ihrer Optik, ja, weil es einfach gut aussah. Ich bin gerade in Spanien dann auch häufig enttäuscht worden, weil die es echt raus hatten, gutes Grafikdesign zu machen, um damit aber so ein bisschen die mindere Qualität der Weine zu kaschieren. Aber wie auch immer, das war sozusagen das Erweckungserlebnis. Vorher, mein Vater hat so eine Zeit lang sehr trockene und, wie ich fand, sehr saure Silvaner getrunken. Silvaner musste ich dann später erst wieder neu entdecken. Also das hat mir überhaupt nicht behagt. Aber damit ging das eigentlich los. Ich war so 19, 20.
Und wie bist du auf die Weine gekommen? Also hast du quasi beim Lesen von Rezepten irgendwie eine Empfehlung bekommen? Oder?
Nö, das war eher tatsächlich so eigene Ideen, die ich dann so im Laufe der Zeit entwickelt habe. Ich meine, das mit dem Sebastianin Zimpfandel, das war ja einfach nur sozusagen so ein bisschen Zufall. Ne? Also am Anfang war es Zufall, dann habe ich tatsächlich mir auch recht schnell Literatur herangeschafft. Dann habe ich auch geschaut, wo ich jetzt irgendwie bessere Weine finden könnte. Witzigerweise, wir sind ja hier in Köln, gab es das Lindenthaler Wein- und Früchtehaus, wo ich längere Zeit Wein gekauft habe, aber auch bei Jacques Weindepot zum Beispiel, einfach weil man da ja auch probieren konnte. Und das war längere Zeit auch tatsächlich so eine Sache, die ich nur für mich selber betrieben habe, bis ich dann irgendwann auch andere Menschen gefunden habe, die meine Weinleidenschaft geteilt haben. Das war lange Zeit so, nur so für mich.
Also war es dann ziemlich lange in einem inneren Dialog, du und der Wein?
Ja, schon.
Und da war es noch nicht mit Schreiben, das war es?
Nee, das war noch nicht mit Schreiben. Also das war Anfang der 90er Jahre, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und dann hatte ich allerdings auch den Vorteil, dass ein Onkel von mir, der hatte schon Mitte der 80er Jahre, hat er seinen Job geschmissen, um am Niederrhein einen Bioladen zu eröffnen. Und der hatte auch schon immer eine Weinleidenschaft. Schon als Jugendlicher ist er nach Frankreich zur Ernte gefahren und hat dann in diesem Bioladen war ein Drittel Wein. So, ne? Und das war eben zu einer ähnlichen Zeit. Und so habe ich dann Anfang der 90er Jahre tatsächlich, nun, das war jetzt, also da konnte ich halt jetzt nicht um die Ecke, das war halt 150 Kilometer weit weg. Aber wenn ich dann mal am Niederrhein war, also das ist eigentlich meine Heimat, dann bin ich natürlich zu ihm und der hatte halt damals schon so Sachen wie Nicolas Joly, Collet de Saron, Muscadets von der Domaine de l'Ecu, Clemens Busch, Rudolf Trossen, ja, alles Mögliche, was später dann auch noch mal berühmter geworden ist. Das hatte der schon im Laden und das war eine ganz gute Grundlage auch. Mit dem habe ich dann später auch Veranstaltungen gemacht zum Beispiel.
Ja. Sondern so dein erstes Weinkoordinatensystem eigentlich.
Ja, genau. Okay. Genau. Also auf der einen Seite war das so ein bisschen eben so das, was damals irgendwie vielleicht so im Einstiegsbereich so en vogue war, die etwas schwereren, fruchtigeren Rotweine, ne? Also eben dieser Zinfandel, dann viel Spanien getrunken, dann bin ich aber auch Richtung Bordeaux dann abgebogen und auf der anderen Seite eben diese Geschichten, gerade auch im Weißweinbereich, die ich da bei meinem Onkel im Laden gefunden habe.
Hast du gefunden oder bist du gefunden worden zum Schreiben über Wein?
Also ich habe 2007 tatsächlich mit diesem Blog angefangen. Das war ja so ein bisschen die Zeit der Blogs, also die Hochzeit der Blogs. Und der Holger Klein, bei dem ich sozusagen ja eigentlich zu Gast bin, in den Vrind Flaschen, also in diesem Live-Podcast, den wir jetzt seit 2012 auch machen mittlerweile, den Holger kenne ich schon ewig lange, also mittlerweile etwa 40 Jahre. Und wir haben auch irgendwann zusammen eben Wein getrunken. Und der Holger war einer der ersten in Deutschland, der einen Blog verfasst hat zum ganz anderen Thema. Er war auch einer der ersten, der Podcasts verfasst hat, Podcasts gemacht hat. Not Safe for Work war einer der ersten Podcasts, die wirklich durch die Decke gegangen sind. Und da habe ich mich so ein bisschen, also das war, also er hat mich eigentlich inspiriert, dass ich eigentlich auch damit anfangen könnte. Ich hatte eben jahrelang, hatte ich mir Notizen gemacht in einer Excel-Tabelle und irgendwann war diese Excel-Tabelle zerschossen und gut, es gab schon noch ein Backup, aber irgendwie dachte ich, ja, also immer weiter in diese Excel-Tabelle zu schreiben, ist ja auch irgendwie langweilig. Ich könnte das ja tatsächlich, wenn es diese Blogs schon gibt, könnte ich ja auch anfangen, da einfach mal ein bisschen was zu verfassen. Mal gucken, wenn es jemanden interessiert, interessiert es halt jemanden. Und dann hat es halt auch Leute interessiert und dann habe ich das weitergeführt. Meine Idee war dann auch, in diesem Blog eben so zu schreiben, wie ich selber, also für Leute auch zu schreiben, die vielleicht so anfangen würden, wie ich damals angefangen habe. Weil, also das Problem bei dieser ganzen Sache ist ja, oder heißt es, und es ist auch teilweise so, dass Wein was Elitäres hat und als elitär angesehen wird. Und ich halte mich nicht für elitär, ich habe keinen elitären Hintergrund und ich hatte nie Lust, Wein als was Elitäres anzusehen, aber ich kenne das Problem. Und original verkorkt war die Idee, für Leute zu schreiben, die in diese Weinwelt reinfinden wollen, aber eigentlich gar keine Handhabe haben dafür, gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen, Probleme damit haben vielleicht, so wie ich das auch hatte damals, ja, also einen Weg zu finden, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich versucht, so zu schreiben, so zu schreiben für Leute, die eben wie ich einfach so ganz unbedarft und offen angefangen haben.
War dann der Impuls auch dabei, zu sagen, hier hat mich ein Wein begeistert, ich möchte jetzt Leute für diesen Wein begeistern?
Auch.
Das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Position auch, weil du steuerst ja mit deinen Worten oder mit dem, was du über Wein sagst, die Wahrnehmung von dem Wein.
Ja.
Du könntest möglicherweise ja sogar Sachen in den Wein hineinlegen, den aufladen.
Ja.
Siehst du das als Verantwortung oder eher als Möglichkeit?
Ich finde schon, das ist eine Verantwortung. Aber da ich habe mich ja nie sponsern lassen in diesem Blog zum Beispiel, ja, und ich habe nie irgendwas bezahlen lassen. Bis auf eine Podcast-Reihe, wo ich es dann eben auch transparent gemacht habe. Aber ansonsten habe ich aus diesem Grunde, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, warum ich irgendwas in den Wein reinlegen soll, was nicht da ist. Also, nee. Also mir war es immer wichtig, Respekt zu haben vor dem Wein und vor allen Dingen auch vor der Arbeit, die dahinter steht. Mhm. Weil ich schon weiß, wie viel Aufwand das ist, wie viel schief gehen kann, wie viel Verantwortung auch der Winzer hat irgendwie für seine Arbeit und ich habe, also dieser Respekt war immer wichtig und insofern habe ich schon auch Weine dann, die wirklich schlecht waren, die habe ich einfach gelassen, also die habe ich zur Seite gestellt, die habe ich nicht besprochen, ja, also das ist ja auch eine Auswahl natürlich, hätte auch sagen können, ich betreibe jetzt auch Bashing, ja, aber das habe ich extrem selten gemacht, also ich habe vorletztes Jahr bei der Vorpremiere des VDP, also da, wo die großen Gewächse vorgestellt werden in Wiesbaden, da ist mir das mal so ein bisschen rausgerutscht, weil ich mich über Rotweine aus einem bestimmten Anbaugebiet über die Qualität der Weine als Ganze sozusagen, habe ich mich ein bisschen echauffiert, ja, weil ich dachte, also das kann eigentlich nicht sein, dass die Leute irgendwie so eine Qualität abliefern und dahin stellen, ja, und dann auch noch praktisch in der ganzen Bandbreite, vielleicht mit einer Ausnahme, ja. Aber allgemein habe ich zu viel Respekt vor der Arbeit der Leute, dass ich das jetzt so, ja, jetzt häufiger machen würde, ja.
Was mir an deinen Texten auch gut gefällt, ist im Prinzip, also du hast gerade von Verantwortung geredet, Verantwortung gegenüber den Winzern, den Herstellern und den Weinen, ist dieser Punkt, dass du quasi Weine zum Klingen bringst, und zwar in Punkten, die man vielleicht als normaler Mensch, der sich gerade erst mit dem Wein beschäftigt, vielleicht noch gar nicht zum Klingen gebracht hat. Also zum Beispiel, man hat diesen Urlaubswein, der im Urlaub schmeckt, und den bringt man dann mit nach Hause. Und auf einmal ist der Urlaub aber nicht mehr da und der Wein schmeckt gar nicht. Mhm. Und es ist ja manchmal auch, wenn man sich eine Flasche Wein kauft, nicht weiß, was einen erwartet, dann guckt man vielleicht aufs Etikett, wie du gerade gesagt hast, oder guckt halt so ins Glas rein. Und man hat noch nicht die Kommunikationsform gefunden mit dem Wein. Der öffnet sich noch nicht. Und das meine ich noch nicht mal am Gaumen, sondern auch so in all seinen Facetten. Und wenn man dann einen Text von dir hat, finde ich, hat man schon mal eine schöne Einführung, was quasi hinter dieser Glasflasche, dieser Glaswand oder dann auch noch im Glas, was sich da alles verstecken kann in dieser Flüssigkeit, was man dann erstmal, also wo man schon mal, sagen wir mal, durch deine Texte auch angeregt wird, ja, so ein bisschen zu meditieren vor dem Glas, erstmal zu überlegen, was kann da passieren. Und das finde ich sehr schön, weil du quasi damit den Wein, jetzt mal ganz, ganz technisch gesagt, aufschlüsselst, aber auf eine sehr untechnische Art und Weise, sehr sinnlich erlebbar machst. Ich würde gerne mit dir auch über andere Formen von Getränken reden. Wir reden halt über Weine, ja. Aber jetzt gibt's ja auch mittlerweile, gibt's ja auch so einen großen Trend hin zu Getränke mit Geschmack, aber ohne Alkohol. Du beschäftigst dich seit einiger Zeit damit. Wie bist du von der Weinwelt quasi auf die Getränke ohne Alkohol gekommen? Wie war dein Weg dahin?
Also grundsätzlich hat mich das schon länger interessiert und witzigerweise ist ein Post bei mir im Blog, da ging es um drei alkoholfreie Varianten von Campari zum Beispiel oder Anisette. Das gibt schon länger, von Monin zum Beispiel, so ein Anis-Getränk, was du dir eben auch ins Wasser gießen kannst, aber eben ohne Alkohol. Da hatte ich irgendwie verschiedene Sachen vorgestellt. Das ist einer der meistgelesenen Postings bei mir in meinem Weinblog gewesen. Ja, also da war mir schon recht, und das ist schon Jahre her, da war mir schon recht früh bewusst geworden, dass das einfach auch ein Thema ist, auch im Zweifelsfall für Leute, die sonst eben mit Wein zu tun haben. Für mich persönlich war das jetzt schlichtweg, ist das in der Zeit passiert, als ich Long-Covid hatte. Oder eigentlich das, was ich hatte, nennt man eigentlich Post-Covid, also die längere Variante von Long-Covid eigentlich. Ich habe damit 2 Jahre intensiv zu tun gehabt und in manchen Teilen auch noch bis heute. Und ein Teil dessen war, dass ich zwischenzeitlich überhaupt gar keinen Alkohol mehr vertragen habe. Also wenn ich abends ein Glas oder 2 Glas Wein getrunken habe, dann habe ich nachts stundenlang mit Herzrasen im Bett gelegen und auf so einem Niveau, wo ich immer so kurz davor war, den Arzt zu rufen. Also ich habe einfach eine Zeit lang gar nicht mehr. Ich habe Weine probiert und ausgespuckt, wie ich das professionell sowieso mache. Das ging. Ich meine, darüber nimmt man ja auch immer Alkohol auf. Aber das war dann so Portionen, die mein Körper vertragen hat. Aber wirklich so abends auch zum Essen Wein zu trinken, das ging eine Zeit lang gar nicht. Und da habe ich mich dann intensiver. Also da musste ich mich in dieser Zeit damit beschäftigen oder mir Gedanken darüber machen, was machst du, wenn es nichts mehr wird. Ne? Also ich habe 8 Wochen lang gar nichts mehr gerochen und geschmeckt. Ein halbes Jahr lang hat es gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ich habe das Geschmacksniveau wieder, was ich vorher hatte. Ich war nicht reisefähig. Also alle möglichen Sachen, die zu meinem Job überhaupt nicht gepasst haben. Ja, ich habe es irgendwie trotzdem hinbekommen, selbstständig zu bleiben. War nicht ganz einfach. Hat auch dazu geführt, dass ich einen größeren Teil meines Weinkellers in der Zeit verkaufen musste, eigentlich. Tatsächlich sinnvollerweise verkauft habe, wobei ja da in der Zeit eh nicht klar war, ob ich es überhaupt nochmal trinken können würde. Aber damit habe ich angefangen, mich mit dieser ganzen No- und Low-Alkohol-Thematik zu beschäftigen. Und daraus ist dann jetzt letztlich ein neuer Podcast geworden. Weil es halt auch gerade natürlich eine total spannende Zeit ist mit diesen No- und Low-Alkohol-Getränken, weil ja fast täglich irgendwas Neues auf den Markt kommt oder zumindest wöchentlich. Und das ist so ein bisschen so wie zum Anfang der Naturweinszene, finde ich, so wo ich 2012, 2013 das erste Mal in London auf der Raw war und Sachen probiert habe, die wirklich genial schmeckten. Und aber ein Großteil, wo ich gesagt hätte, das ist irgendwie mikrobiell eher bedenklich. So ist das jetzt im Moment auch, weil das natürlich total viel mit Fermentation zu tun hat und viele Leute meinen, das ginge, damit könnte man sich mal eben befassen und dann kann man auch mal eben so ein Getränk herstellen. Aber dem ist natürlich nicht so.
Der Podcast, das können wir noch sagen, der heißt 2 über 0. Das ist zum ersten Mal, dass wir in unserem Podcast über andere Podcasts reden und die Titel nennen. Ja. Du hast gerade den Vergleich gebracht zu Naturwein, als das wieder losging mit Naturwein. Da war wirklich ein breites Feld und da gab es auch viele Überraschungen. Manche stachen raus, also weil es spannend war. Manche ja. Waren auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile, denke ich, hat man sich sowohl, also hat sich die Aufregung um Naturwein ein bisschen gelegt. Es hat seinen Platz gefunden, den ich sehr gut finde, dass er den erobert hat. Und du hast recht, gerade beim antialkoholischen Bereich ist gerade viel unterwegs mit Fermentationsprozessen, die teilweise noch so ein bisschen ungesteuert sind, wenn man so sagt, also in den Ergebnissen. Aber es hat sowas von teilweise Kindergeburtstag und teilweise wirklich schon ein sehr professionelles Herangehen. Also es gibt viele spannende Sachen. Was ist dir so in letzter Zeit an spannenden Getränken so unter die Augen gekommen?
Bei uns jetzt in der aktuellen Ausgabe ist die 10, 11, 10, von Kühlsec aus den Niederlanden. Die machen im Moment drei Sachen, einmal weiß, einmal orange, einmal rot, immer auch auf Traubenbasis, aber nicht entalkoholisiert, sondern eben Traubensaft mit ziemlich komplexem Zusammenspiel anderer Zutaten, Gewürzen, Kräutern, Meerwasser, zerriebene Austernschale, Hölzer und so weiter. Wenn man die Zutatenliste durchliest, total verkopft liest, aber im Ergebnis erstaunlich gelungen ist. Also ich finde gerade bei Roten, die heißen, werden ja gerne Proxys genannt, also sozusagen Weinersatzgetränken, ist es nochmal besonders schwierig, das richtig gut hinzubekommen, weil man dann eben noch die Gerbstoffkomponente ja auch mit dazu hat, die irgendwie ersetzt werden muss. Und also gerade der Rote von Kühlsec, Rouge en Voiture heißt er, den finde ich super spannend, weil er so ein ganz eigenes Mundgefühl bietet, was ich bisher noch bei keinem anderen Proxy hatte. Es gibt einen belgischen Koch, der einen koreanischen Hintergrund hat, der ein Restaurant hat eben außerhalb von Brüssel, der mittlerweile eine eigene Getränkelinie aufgesetzt hat mit im Wesentlichen Sachen aus seinem eigenen Garten mit roten Beeten und Verbene und so weiter, was ich sehr gut finde und dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich fand von vornherein die Muri-Sachen aus Kopenhagen sehr gut, finde ich bis heute gut. Und da sieht man zum Beispiel auch, wie so eine Entwicklung auch vonstatten geht. Die hatten eine gute Qualität am Anfang, die hatten aber auch mal so Geschichten dabei, die sich nicht ganz so gut entwickelt haben dann. Aber mittlerweile ist es, also die sind ja nicht nur hochprofessionell, sondern die haben eben in der Entwicklung der Getränke wirklich auch zugelegt und eine Lernkurve hingelegt. Und das finde ich sehr gut.
Wir hatten ja am Anfang, quasi die Alternative zu Wein bestand ja, wie schon gesagt, aus Wasser oder dann halt aus Saft. Mittlerweile ist ja die Range viel größer.
Oder aus Clausthaler.
Klausthaler alkoholfrei, genau. Und mittlerweile macht man halt viel auf Kuti-Basis, auf Tee-Basis und so weiter. Die Auswahl ist viel, viel spannender geworden, ja, eigentlich. Ich glaube, was noch nicht so richtig angekommen ist, ist, dass man hat sehr oft immer noch den Vergleich zum Wein, habe ich so den Eindruck. Also man versucht immer, Wein zu substituieren, anstatt man sagt, es sind andere Getränke mit anderen Charakteren. Wie siehst du das?
Ja, denke ich auch. Das ist so ein bisschen schwierig vielleicht. Und dann kommt natürlich noch das Thema entalkoholisierter Wein dazu. Und ich glaube, der spielt da einfach dann auch eine Rolle, dass man irgendwie immer den Wein im Hinterkopf hat. Aber es ist natürlich auch so, dass Wein die klassische Getränkebegleitung zum Essen ist. Und insofern kommt man ja gar nicht davon weg, eigentlich das mit Wein zu vergleichen, würde ich sagen. Sehr, sehr, sehr schwierig. Aber kommunizieren würde ich es auch persönlich eigentlich nur ungern als Weinersatzgetränk, weil es dann halt immer ein Ersatz ist. Und das muss es halt nicht zwingend sein, würde ich sagen. Und es gibt natürlich so einen ganzen Bereich, der in anderen Kulturen ja viel präsenter ist. Also wenn du jetzt nach China gehst, hast du natürlich eine unglaubliche Menge an Tees mit, also hochkomplexe Geschichten, die für den Chinesen ja viel eher eine Essensbegleitung sind als Wein. Das ist da ja nie aufgetaucht eigentlich. Also gut, es gibt natürlich Reisweine und was wir dann als Wein bezeichnen. Und das kommt ja auch rüber, zunehmend auch in der Getränkebegleitung. Und da gibt's ja jetzt in diesem No-and-Low-Bereich dann auch zunehmend mehr, die schauen, dass sie Tees dann auch in 0,75er Flaschen abfüllen als Begleitung. Sparkling-Tees produzieren und so weiter. Mal gucken, wo das hinführt. Ich finde das auch sehr interessant, aber das ist auch nochmal eine ganz andere, das bekommt auch nochmal eine ganz andere Qualität, weil diese Tees natürlich sehr, sehr viel feiner sind, also sehr feine Getränke. Es gibt bei No & Low auch sehr expressive Getränke. Also insgesamt gibt es schon echt eine große Bandbreite. Ja. Das Problem bei manchen Sachen finde ich, dass sie wirklich irre teuer sind. Das schreckt mich manchmal so ein bisschen ab. Also ich finde es schön, wenn es in diesem Bereich auch Getränke gebe, die gut sind, aber wo man jetzt nicht 25 Euro die Flasche dafür bezahlen muss. Also ich meine, wäre auch schön, das für Leute zu haben, die jetzt nicht die Kohle haben, ständig, ja, wenn sie auch zu Hause kochen und jetzt nicht im Restaurant sind, sondern auch zu Hause irgendwie interessante Sachen haben wollen, jetzt nicht immer so tief in die Tasche greifen müssen. Ne?
Gerade in diesem Bereich auch wirklich, finde ich spannend, ich habe das mit meinen eigenen Kindern erlebt, dass so alkoholfreie Getränke, also gerade wenn es vielleicht mal ein Prosecco ist oder sowas, oder irgendwas, wo es plopp macht, ne, wo die Kinder eigentlich immer denken, okay, wir sind ausgeschlossen, weil das ist Sekt, ja, also wenn wir ihn auf einmal mittrinken können und es ihnen dann auch schmeckt, also wo man dann merkt, es ist viel schöner eigentlich auch schon für Heranwachsende, was zu trinken, was halt eben nicht nur süßer Saft ist oder Wasser oder sowas, sondern wo sie dann denken, das möchte ich öfter probieren, das ist was Besonderes, also wo dann auch so ein Geschmackserlebnis gesetzt wird. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch gerade in diesem Bereich antialkoholische Getränke, ist es dann auch wichtig, dass man das auch irgendwie in einen, wie auch immer geordneten, besonderen Alltag einfügen kann. Also, dass man eben nicht die Getränke hat für 30 Euro plus oder sowas, ja. Sondern wirklich die man sich mitnehmen kann beim Einkauf.
Genau, das finde ich auch gut. Ja, das ist zum Beispiel bei uns auch so. Also meine Tochter, die ist 13, die probiert diese Getränke auch immer alle mit und gibt auch ganz gute Kommentare dazu ab. Ja.
Wie unterscheidet sich dann für dich in der Handhabung, darüber zu berichten, darüber zu erzählen? Ist das grundsätzlich anders oder gibt es dann doch mehr Gemeinsamkeit?
Also der Podcast zum Beispiel 2 über 0, da unterhalten sich ja 2 Leute über 0, also über 0 Alkoholgetränke. Und die kommen beide aus der Weinwelt, ganz bewusst. Also die Anne Tenschert und ich, wir sind ja beide aus der Weinwelt. Und weil ich schon der Meinung bin, dass es eben eine große Schnittmenge gibt, natürlich auch in sozusagen bei denen, die diese Getränke konsumieren werden. Und ich finde auch, dass die es interessant ist, sozusagen die Herangehensweise, die ich an Wein habe, auf das andere zu übertragen. Ja, weil es letztlich geht's ja ums Gleiche. Also wie sieht's aus, wie riecht es, wie schmeckt es und nicht unwesentlich für uns eben auch, wo kann man das als Getränkebegleitung einsetzen? Was könnte dazu passen auf dem Teller? Und darüber sprechen wir eben auch. Ne? Und insofern ist es eigentlich nicht so weit weg vom Wein.
Aber spannen alkoholfreie Getränke eine andere Emotionswelt auf als alkoholische Getränke?
Ja, sie in gewissem Maße schon, weil die vielleicht so ein bisschen das Romantische dem Ganzen natürlich abgeht. Ja? Also ich meine, auch Weinbau ist eigentlich nicht romantisch, aber es bleibt so eine romantische Vorstellung davon, wie sowas natürlich entsteht, ja, und der Winzer begleitet das. Also das ist ja auch so, sind die Geschichten, aber es ist ja in gewissem Maße auch so, der Winzer begleitet, also er muss natürlich ständig eingreifen, aber er begleitet die Rebe beim Wachsen, er liest die Trauben und macht daraus ein Getränk, das im Zweifelsfall emotional berührt. In dieser No-and-Low-Geschichte ist es so, also ein Erzeuger aus Norwegen, da steht drauf, the lab is our terroir. Ja, es ist halt so, ja, du gehst in ein Labor und erzeugst ein Getränk und das hat natürlich die Schwierigkeit, dass diese ganze Emotionskomponente im Vorfeld fehlt. Also die kann im besten Fall passieren, wenn du das Getränk im Glas hast und es ist wirklich gut. Tatsächlich würde ich sagen, den meisten Getränken fehlt es noch so ein bisschen, ja. Also auch im Glas das Emotionale. Und da muss ich ja sagen, bei unserem Podcast jetzt zwar über Null, das ist anders als beim Wein am Sonntag. Wein am Sonntag suche ich mir den Wein aus, von dem ich am Prinzip ja weiß, dass er mir gefällt und möchte anderen ein bisschen was darüber erzählen. Hier stellen wir uns gegenseitig Getränke vor und reden auch kritischer darüber. Und das war mir auch ganz wichtig. Finde ich auch, also immer auch mit Respekt, ja, das war genauso wichtig. Aber hier finde ich gerade in diesem Entstehungsprozess, also das ist dann noch eine ganz junge Welle, finde ich es auch wichtig, das kritisch zu begleiten. Weil wirklich da auch noch viel Verbesserungspotenzial besteht, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall noch formbar.
Ne? Ja,
also
ja,
auch eben. Im Berichten oder durch das Berichten formbar.
Genau, würde ich sagen.
Schön ist eigentlich.
Ja.
Also nur über fertige Sachen zu berichten.
Eben, eben. Das finde ich auch. Und es ist einfach, es hat gerade angefangen. Ich glaube, es wird noch eine ganz, diese Welle wird noch viel größer werden. Ja, das ist so spannend, gerade dabei zu sein und das so ein bisschen von außen zu betrachten und im Zweifelsfall vielleicht denen auch einfach auch ein Feedback zu geben, dass man ja auch im Zweifelsfall aufgreifen kann, ja, als Produzent. So.
Hast du eine Idee, welche alkoholfreien Solisten sich irgendwann durchsetzen werden?
Also vom Typ her, also ich glaube, dass man mit Fermentationen ja tatsächlich am weitesten kommen wird, wenn es um Komplexität von Getränken geht. Und ich denke, dass das so Zusammenspiel von Fermentationen da schon eher die Zukunft sein werden. Ich sehe die Zukunft nicht bei entalkoholisierten Weinen. Ich habe wirklich noch keinen im Glas gehabt, der mich überzeugt hätte. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann Apparaturen geben wird, mit denen man das vielleicht ein bisschen feiner machen kann. Aber insgesamt sehe ich nicht so ganz den Sinn darin, aus einem fertigen Getränk irgendwas wieder rauszunehmen, ja, und es dann noch teurer zu verkaufen eigentlich als das Originalprodukt, weil man ja in so eine Apparatur auch investieren muss und die jetzt nicht ganz günstig sind. Das sehe ich nicht, weil es wird nie so gut wie das Ausgangsprodukt. Also würde ich auch jedem Winzer empfehlen, mach doch was anderes draus. Und da gibt's ja ein paar Leute, die dann eben zum Beispiel ihre Traubensäfte mit Kräutern, mit Gewürzen und so weiter versetzen. Da kann man was machen. Das Problem ist natürlich bei solchen Komponenten im Zweifelsfall oder bei solchen Cuvées, dass du immer halt einen Zuckeranteil hast, der tendenziell satt macht und vielleicht auch nicht immer so gut in der Getränkebegleitung, in der Speisenbegleitung passt. Aber auch da ist so einiges möglich, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, dass die fermentierten Geschichten eigentlich am interessantesten sind.
Ist ja dann auch das Interessanteste, quasi sowas in Restaurants auf die Karte zu nehmen, dass die Leute halt nicht nach alkoholfreien Wein suchen, sondern nach speziellen Getränken, die fermentiert sind.
Ja. Und in den Restaurants, mittlerweile, wenn ich in die, ich sag mal jetzt in die Hochküche gehe, wo die dann auch das Potenzial haben, sowas selber zu machen, nehme ich das als Getränkebegleitung auch immer mit dazu. Ich trinke auch Wein weiterhin, aber mich interessiert immer total, was die Leute da machen. Ja,
das wird gerade spannend, weil man viel Neues lernen kann. Ne?
Ja.
Ist das sowas wie dein Urlaubswein? Also machst du Urlaub vom Wein, wenn du über nicht alkoholische Getränke sprichst?
Nee. Also mein Urlaub vom Wein findet eigentlich die Woche über statt, wo ich keinen Wein trinke. Ich habe aber tatsächlich auch im Moment selten Lust, für mich selber auch am Wochenende Wein zu trinken. Ich habe jetzt auch schon seit Wochen keinen Wein am Sonntags-Podcast mehr aufgenommen, weil ich irgendwie gerade überhaupt keine Lust habe, sonntags dafür eine Flasche Wein aufzumachen und darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob es wiederkommt. Bin mir da im Moment noch nicht so ganz sicher, aber ja, aber das heißt nicht, also ich habe jetzt gestern mit Freunden Wein getrunken, Freitag auch mit Freunden Wein getrunken. Ist jetzt nicht so, als wäre mir das irgendwie völlig abgegangen, aber es ist schon deutlich weniger geworden. So, also ich brauche die Urlaube vom Wein jetzt nicht, brauche auch keinen alkoholfreien Januar oder so. Das ist nicht so mein Ding. Also ich habe einfach die Menge an Wein tatsächlich, die ich persönlich konsumiere, sowieso immer weiter runtergefahren und durch dieses Long-Covid noch mal weiter. Und es ist vergleichsweise wenig oder selten geworden, ohne dass ich das Gefühl hätte jetzt, ich müsste darauf verzichten.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort in dem Zusammenhang, dass man eben sagt, dass es halt ein Genuss ist, was anderes zu genießen. Also, dass es nicht immer Wein sein muss. Also, das zeigt jetzt auch quasi deine Arbeit mit nicht-alkoholischen Getränken, der Herangehensweise daran, dass es eben eine Veränderung von Zugang zu Genuss ist. Dass der Genuss wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn es halt eine Gewohnheit wird oder ein Zwang. Mhm.
Ja, also ich würde mich jetzt, bin auch alles andere als jetzt so ein No and Low Alkohol Apostel, so im Sinne von, ihr solltet jetzt keinen Wein mehr trinken. Aber auf der anderen Seite, ich merke halt, ich bin jetzt 53, ich hatte eben dieses Long Covid, und ich merke halt, dass wenn ich Wein trinke, im Zweifelsfall ich schlecht schlafe, mehr schwitze, es mir am nächsten Tag nicht gut geht, ja, und dazu muss ich jetzt keine zwei Flaschen Wein getrunken haben, sondern es ist auch bei, ja, also ich merke es einfach, vielleicht bin ich auch einfach nochmal sensibler geworden in den letzten 2,5 Jahren, aber es ist halt, ja, man muss halt schon aufpassen damit, also gerade je älter man wird, ja, Es ist halt, unterm Strich ist es halt nicht wirklich gesund. Also muss man gucken, dass man für sich eine gesunde Linie da reinbringt. Ne?
Wie ist das denn, wenn du jetzt Wein probierst, einfach also wirklich so professionell probierst? Man sagt ja gerne, dass man, wenn man älter wird, nimmt das Geschmacksempfinden ab. Würdest du sagen, das gleicht sich aber durch Erfahrungswerte aus? Also kannst du schneller einen Wein erfassen mittlerweile?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist ziemlich schnell da und das ist tatsächlich, würde ich sagen, eine Erfahrungssache. Auch die Menge an verschiedenen Weinen, die ich nacheinander probieren kann und immer noch behaupten würde, ist es ein professioneller Umgang damit. Der hat sich auch extrem erhöht. Also ich sag mal so, ich habe angefangen, meine erster Pro-Wein-Besuch, ich weiß jetzt nicht, wie lange her ist, vielleicht vor 18 Jahren oder so, da hatte ich eine Einladung bekommen von den Grand Cru Classé Weingütern aus Bordeaux zur Verkostung. Die haben da ihren neuen Jahrgang angestellt und ich bin da rein und habe 10 Weine probiert und die waren ja, das war junger Bordeaux, ja, hochklassig, die haben irgendwie 2 Jahre in frischen Barriques gelegen, ja, es war nur Tannin, ich habe nur Tannin und Säure nur noch festgestellt nach 10 Weinen, ja, und ehrlich gesagt, ich bin danach nach Hause gegangen. Ja, ich hatte überhaupt keine Chance mehr, auf der Prowein irgendwas anderes zu probieren. Das würde mir heute überhaupt nichts mehr ausmachen. Ja, so. Also das hat sich schon extrem weiterentwickelt.
Weil sich deine Wahrnehmungsfilter dahin entwickelt haben, dass du das neben den Tanninen und der Säure noch
zwischen den Zeilen quasi lesen. Ja, zwischen den Zeilen und mich dann auch wieder erhole sozusagen. Ja, und mein Körper sich dann auch erholt hat und halt der ganze Geschmacksraum irgendwie. Ja. Also heute könnte ich das schon machen. Ich meine, es ist nicht sinnvoll, jetzt morgens um 9 unbedingt mit Bordeaux anzufangen, wenn man den ganzen Tag noch was vorhat. Aber im Prinzip geht es schon.
Jetzt ist es ja so ein allgemeiner Trend, dass weniger Wein konsumiert wird. Das kann man auch in den Statistiken ablesen. Was könnte dahinter stecken, dass der generelle Konsum von Wein zurückgeht?
Ja, also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass in weltweiten Statistiken der Konsum von Wein zwar deutlich zurückgeht, aber nicht der Konsum von Alkohol. Das heißt, die Leute trinken mehr Bier und mehr Schnaps, also hochprozentiges. Das heißt, es ist tatsächlich auch ein Problem von Wein, also wie Wein wahrgenommen wird. Und dann sind wir vielleicht irgendwie wieder bei diesem Thema, dass es was wir eigentlich vielleicht so schön finden, also die Geschichten dahinter, das Romantische, so, dass es immer weniger Leute interessiert und dass es vielleicht dann doch irgendwie einer Gruppe, kleiner werdenden Gruppe von Leuten vorbehalten ist, die tatsächlich eine Geschichte hinter dem Produkt interessiert. Und für viele andere ist es einfach, das Konsumieren von Alkohol einfach nur, ja, genau das. Konsumieren von Alkohol, um irgendeinen Effekt zu erzielen. Ja. Also ich glaube, das Interesse zum Beispiel an Craft Beer ist auch zurückgegangen. Ich bin jetzt nicht so darüber informiert, aber auf jeden Fall haben es viele Craft Beer Brauereien schon auch schwer, ihre Sachen zu verkaufen. Ist vielleicht der gleiche Trend so, ja. Also dass so die Generation zum Beispiel meines Sohnes, der ist 22, der trinkt gerne Wein. Aber ich glaube, insgesamt ist diese Generation mehr, also wenn sie Alkohol daran konsumiert, einfach in Gruppen Alkohol zu trinken, auf einem ja geschmacklich vergleichsweise niedrigen Level. Ja, also handgemachten Wein zu propagieren, ist echt nicht so einfach.
Aber es macht halt Spaß. Das machen ja deine Texte, stellen sie unter Beweis und du zeigst ja auch eigentlich immer wieder, dass handgemachte Wein oder halt hervorragend gemachte Getränke insgesamt dich zum Reden oder zum Schreiben anregen. Also dass es wirklich so die Ästhesie für die Zunge ist im Vergleich zur Anästhesie von industriell hergestellten Getränken oder Lebensmitteln. Ja. Also, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Das ist eigentlich das, was Genuss kann, ne? uns zur Kommunikation bringen. Ne?
Genau. Das war auch so ein bisschen die Idee von den Flaschen, die ich mit Holger mache. Also Holger ist ja jemand, der einfach Wein konsumiert. Der hat auch also weder Zeit noch wirklich Interesse, sich tiefer in dieses Thema reinzuknien. Aber der trinkt halt gerne Wein und findet das Thema sozusagen von außen spannend. Und er ist halt ja Moderator natürlich. Und Für mich war das ein Ansatzpunkt, um, also vor allen Dingen ist er halt Moderator und hat ja einen großen HörerInnenkreis. Ja. Also der hat ja Formate, keine Ahnung, da sind mit mehreren hunderttausend Downloads. Ja. Unser Format ist das Schwächste, aber es hat immer noch so um die 13.000 Downloads, ja, was jetzt nicht ganz schlecht ist für ein Weinformat. Und da fand ich einfach das Interessante, Leute aus einem anderen Hörerkreis für Wein zu interessieren. Ja. Klar hören die mal dann auch in diese Sendung rein und bleiben dann im besten Fall halt dabei. Und unsere Idee war es dann, wenn sie schon anfangen, sich für Wein zu interessieren, dann wirklich für handwerklich gemachten Wein und für Winzer, denen wir sozusagen vertrauen, und auch für und Händler, denen wir vertrauen, weil sie eben auch diese Weine anbieten. Ja. Also da gibt es keine industriell gefertigten Weine bei uns in der Sendung. Ne?
Christoph, danke, dass du bei uns zu Gast warst. Hat total Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Danke für deine Zeit.